Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Heute, vor 100 Jahren, schlagen die russischen Kommunisten den Aufstand der Kronstädter Matrosen blutig nieder. Dabei haben die Matrosen nur einen Wunsch, die Ideale der Oktoberrevolution endlich wahr werden zu lassen. Doch mit ihrer Niederlage, da enden auch alle Hoffnungen auf einen freiheitlichen Sozialismus. Geschichte kennt bekanntlich keinen Konjunktiv. Unser Autor Boris Schumatzky fragt sich dennoch, wären Lenins Bolschewiki damals gestürzt worden, hätte es wohl keinen Stalin gegeben und keinen Gulag. Und vielleicht wäre das 20. Jahrhundert kein Jahrhundert des Terrors geworden. Aber hatten die Kronstädter Matrosen überhaupt eine Chance gegen die Kommunisten, wollte unser Autor von dem Historiker Alexei Gusev wissen.
Hätte der Matrosenaufstand siegen können? 3 Jahre zuvor ist es schon einmal gelungen. Mit dem Aufstand der Kieler Matrosen begann 1918 in Deutschland die Novemberrevolution und das Regime des Kaisers fiel. So hätte es im Prinzip auch 1921 in Kronstadt passieren können.
Sagte jüngst der russische Historiker Alexei Gusev auf einer Konferenz der Menschenrechtsorganisation Memorial. Kronstädter Matrosen waren erfahrene Regimestürzer. 1917 hatten sie denselben Bolschewiki an die Macht geholfen, die sie nun stürzen wollten. Leo Trotzki hatte sie damals höchstpersönlich davon überzeugt, für seine Partei zu kämpfen. Trotzki war ein hervorragender Redner oder, wie es damals hieß, ein Agitator und Propagandist. Seine Agitprop wurde später auf Schellackplatten veröffentlicht, doch von seiner Rede in Kronstadt existieren nur Notizen.
Genossen Kronstädter, ihr seid Ruhm und Stolz der russischen Revolution. Eure neue Aufgabe, die Revolution zu säubern, sie von Feinden zu befreien.
1917 gab das Kriegsschiff Aurora das Signal für den Sturm auf das Winterpalais, den Sitz der provisorischen Regierung, die nach der Abdankung des Zaren freie Wahlen in Russland durchführen sollte. Im Jahr darauf konnten die großkalibrigen Kanonen von Kronstadt den Angriff der Weißen Armee auf das bolschewistische Petrograd abwehren. Später wurde den Matrosen ein ganzer Propagandafilm »Wir sind aus Kronstadt« gewidmet.
Каждого, кто посягает на революцию, порвем к чертовой матери.
Jeden, der die Revolution angreift, werden wir verdammt nochmal in Stücke reißen,
verspricht ein Matrose in einer Filmszene, die 1919 spielt. 2 Jahre später, im März 1921, wenden die Kronstädter ihre Waffen jedoch gegen die Bolschewiki. In dem Jahr blickte Sowjetrussland auf die Millionen Toten des Dreijährigen Bürgerkriegs zurück. Es herrschte eine Versorgungsdiktatur, der sogenannte Kriegskommunismus. Die Bolschewiki nahmen den Bauern fast alle Lebensmittel weg. Am 1. März 1921 kamen 16.000 Menschen auf dem Ankerplatz in Kronstadt zusammen. Sie erklärten, dass die Macht in ihrer Stadt und vielleicht bald in Petrograd nicht mehr den Kommissaren, sondern den arbeitenden Menschen gehörte, den Matrosen und den Einwohnern von Kronstadt. Es war ein Schritt auf dem Weg zur freiheitlichen Zukunft, so der Historiker Alexei Gusev.
Die Aufständischen von Kronstadt sahen ihren Aufstand als den Beginn einer dritten Revolution. Die erste Februarrevolution hatte den Zarismus gestürzt, die zweite Oktoberrevolution beendete die Herrschaft der Kapitalisten. Und die dritte Revolution, die gerade in Kronstadt begann, sollte nun die Kommissare erledigen, die die Macht usurpiert hatten.
Später werden die Bolschewiki diesen Aufstand als die größte von allen Gefahren bezeichnen, die ihr Regime je bedroht haben. Also zögerten sie nicht lange, bevor sie zu ihrer stärksten Waffe griffen. Sie war viel mächtiger als die großen Kanonen der Kronstädter Schlachtschiffe. Damals hieß diese Waffe Agitprop. Später nannte man sie Desinformation und heute ist sie in aller Munde als Fake News. Den Ton gab das Politbüromitglied Grigori Sinowjew an.
Die weißen Offiziere und Fabrikbesitzer bringen Säcke voller Gold nach Kronstadt und bestechen die Kommandeure und Kleinbürger. Die wirklichen Anführer der jetzigen Affäre sind Generalmajor Koslowski, sein Adjutant Hauptmann Burgser, Offizier Schimanowski und einige andere. Sie ziehen die Fäden und die Matrosen unterschreiben nur ihre Befehle.
Eine Verschwörungslüge, gestaltet nach allen Regeln der Kunst. Erstens war sie allgemein verständlich. Zweitens hatte sie ein Körnchen Wahrheit, das zu jeder guten Lüge gehört. Es gab tatsächlich einen General Koslowski in Kronstadt. Der aber war von Trotzki persönlich zum Chef der Artillerie ernannt worden und er gehörte nicht zur politischen Führung des Aufstands, dem provisorischen revolutionären Komitee unter der Leitung von Stjepan Petritschenko, der ein einfacher Matrose war. Die Bolschewiki und ihre Presse sprachen dennoch von einem
Putsch des Generals Koslowski. Dieser Koslowski ist ein Überbleibsel der Monarchie. Koslowski ist ein Trumpf in der Hand des Auslands.
Der Krieg der Worte war gewonnen. Den Rest sollte der Kriegskommissar Trotzki erledigen. Er ließ dieses Flugblatt über Kronstadt abwerfen.
An irregeführte Kronstädter, habt ihr endlich kapiert, dass ihr nicht für die Demokratie, sondern für weiße Generäle kämpft? Ergebt euch jetzt, bevor wir euch abknallen wie die Rebhühner.
Das Kommando bei der Niederschlagung von Kronstadt führte Michail Turatschewski, bekannt für seine Vorliebe für klassische Musik und für Giftgas. Doch für den Einsatz dieses damals modernen Kampfmittels war in Kronstadt das Wetter zu schlecht. Auch die Soldaten spielten nicht mit, viele wollten nicht auf ihre Kameraden schießen. Für solche Fälle hatten Bolschewiki wie Turatschewski ein anderes innovatives Kampfmittel. Die Sacra Notriade, Sperrtruppen, sollten auf die eigenen Soldaten schießen, wenn diese nicht angreifen wollten. Trotzki begründete es so:
Der Soldat soll vor die Wahl gestellt werden, ein nur möglicher Tod vor ihm und der sichere Tod hinter ihm.
Die Niederschlagung der dritten Revolution von Kronstadt endete nach 10 Tagen am 17. März 1921 in einem Häuserkampf mit tausenden Toten auf beiden Seiten. 8000 Aufständischen gelang die Flucht nach Finnland über die zugefrorene See, über 2000 Rebellen wurden erschossen. Die Bolschewiki führten kurz danach eine liberalere, neue ökonomische Politik ein, der Jahrzehnte des Staatsterrors folgen sollten. Auch gegen die Leute, die den Kronstädter Aufstand niederschmetterten. Grigori Sinjorjew, der die Verschwörungslüge über General Koslowski in die Welt gesetzt hatte, gab in einem Schauprozess unter Folter zu, ein Faschist zu sein und wurde erschossen. Auch Michail Turatschewski wurde gefoltert und als ein deutscher Spion erschossen. Und Leo Trotzki lebte schon in einem erzwungenen Exil in Mexiko. Ein sowjetischer Agent erschlug ihn dort mit einem Eispickel.